The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 13. August.
Wir bilden eine Arbeitskoalition. Wir wissen, dass wir in der Pflicht stehen, Erfolg zu haben. Erfolg für Wirtschaft und Gemeinschaft im eigenen Land. Und, liebe Freundinnen und Freunde, Erfolg bei der Selbstbehauptung der demokratischen Mitte unseres Landes.
So Friedrich Merz nach den Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Nach 100 Tagen Schwarz-Rot steht es jetzt um die Parteien der demokratischen Mitte allerdings nicht gut. Laut einer neuen Forsa-Umfrage liegt die AfD vor der Union. Die SPD dümpelt bei 13%, ist damit gleichauf mit den Grünen und die FDP, die hängt im 3%-Keller fest. Passiert also Schwarz-Rot das, was die Union der Ampel vorgeworfen hat? Stärkt ihr Regieren die Extremen? Merz hatte betont, seine Koalition verstehe sich nicht als gesellschaftspolitisches Projekt, so wie es Regierungen zuvor für sich in Anspruch genommen hatten. Und?
Union und SPD, ich gehe noch weiter, haben sich als Partner auch nicht gesucht. Mehr noch, wir haben beide dafür gekämpft, gerade nicht mit dem jeweils anderen zusammen eine Regierung bilden zu müssen. Woher soll da also Euphorie kommen?
Es muss nicht Euphorie sein, nicht das Selbstverständnis als Projekt, das eine Koalition zusammenhält. Es genügt Disziplin. Doch daran mangelt es Schwarz-Rot. Die Arbeitskoalition arbeitet sich aneinander ab. Wenn die SPD-Bundesarbeitsministerin erklärt, das Vertrauen in den Fraktionsvorsitzenden ihres Regierungspartners sei angeschlagen, wie sollen die Bürger dann dieser Koalition vertrauen? Wenn der Unionsfraktionsvorsitzende wiederum zu schwach ist, seine Fraktion hinter die mit dem Koalitionspartner getroffenen Absprachen zu versammeln, wie sollen die Wähler dann an eine starke Regierung glauben? Wie Stärke durch Gemeinsamkeit und Disziplin geht, das hat die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder gezeigt. Ja, sie hatten sich als Partner gesucht, setzten dann aber eine Politik um, die sich nicht an programmatischen Parteibefindlichkeiten orientierte, sondern an der von der Wirklichkeit vorgegebenen Notwendigkeit. Den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr und die Hartz-Reform. Es war die Regierungsspitze, angefangen bei Gerhard Schröder über Wolfgang Clement bis hin zu Joschka Fischer, die trotz Widerstand aus den eigenen Parteien und der eigenen Klientel gestanden haben. Dass wiederum Euphorie keine hinreichende Bedingung für eine gelingende Regierungskoalition ist, das hat Schwarz-Gelb in den Jahren von 2009 bis 2013 gezeigt. Mit Gurkentruppe und Wildsau begann, was sich in der Ampel als Regierungsstil der FDP fortsetzte, zur Opposition in der eigenen Koalition zu werden. Mit Schwarz-Gelb endete die Zeit der Regierungsbündnisse, die sich aus Parteien des gleichen politischen Lagers zusammensetzten. Und große Koalitionen, eigentlich als Ausnahme gedacht, wurden in den Merkel-Jahren Standard. Im Rückblick begann mit diesen großen Koalitionen die Selbstverzwergung der Parteien der demokratischen Mitte. Und die nahm nach den Wahlen 2017 an Fahrt auf. Zu Jamaika nicht imstande, blieb nur ein Bündnis von Union und SPD, das die Sozialdemokraten eigentlich ausgeschlossen hatten und das nur unter Mithilfe des Bundespräsidenten zustande kam. Die Ampel war dann der Versuch, die Alternativlosigkeit der Großen Koalition zu durchbrechen. Der Ausgang dieses Versuches ist bekannt. Nun muss die kleinste GroKo in der Geschichte der Bundesrepublik den Beweis antreten, dass Bündnisse aus der demokratischen Mitte noch in der Lage sind, das Land nicht nur zu verwalten, sondern zu reformieren. Oder wie Markus Söder mit bayerischem Pathos die Anforderung an diese Koalition formuliert hat.
Denn eines muss jedem klar sein, dies ist tatsächlich die letzte Patrone der Demokratie.
Hilfreich ist allerdings, den Lauf nicht auf sich selbst zu richten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel ordnet ein, was man vom Trump-Putin-Treffen diese Woche erwarten kann.
Eine Lösung, die das Töten beendet. Das Ende der kriegerischen Handlungen sich zum Ziel nimmt. Das ist noch nicht Frieden.
Anne Schwedt an der Wall Street schaut auf die US-Inflation. Außerdem erzählen wir, warum die Geschichte der Bratwurst neu geschrieben werden muss und wie China auf den Schnuller gekommen ist. Donald Trump lobt Wladimir Putin dafür, dass er so respektvoll ist. Der Kreml-Chef komme in sein Land, in den US-Staat Alaska, zum Ukraine-Gipfel und nicht irgendwo anders hin.
I thought it was very respectful that the president of Russia is coming to our country as opposed to us going to his country or even a third-party place. But I think we'll have constructive conversations. Then after that meeting,
ob die Gespräche so konstruktiv werden, wie vom US-Präsidenten prognostiziert, das erfährt die Welt am Freitag, wenn die beiden sich treffen. Heute findet erst einmal ein digitaler Gipfel statt. Teilnehmer sind europäische Staats- und Regierungschefs, der ukrainische Präsident sowie Donald Trump und sein Vize J.D. Vance. Was ist von dem Spitzengespräch zu erwarten? Eine Einschätzung gibt uns der ehemalige Außenminister und heutige Chef der Atlantikbrücke, Sigmar Gabriel, auch bekannt aus unserem Podcast World Briefing. Guten Morgen, Sigmar Gabriel.
Guten Morgen, grüß Sie.
Herr Gabriel, am Freitag werden sich Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska treffen, um über die Lage in der Ukraine zu sprechen. Ist das eine gute Nachricht?
Ja, natürlich. Wir wissen nicht, was bei da rauskommt, ob das gute oder weniger gute Ergebnisse hat, überhaupt Ergebnisse hat, aber alleine die Tatsache, dass die beiden jetzt nicht mehr nur am Telefon miteinander reden, sondern sich persönlich treffen, ist natürlich erstmal eine gute Entwicklung.
Kritiker sagen nun, Trump werte mit diesem Zweiertreffen Putin auf. Er bringe ihn auf Augenhöhe mit den USA, zumal bisher ja immer als Voraussetzung für Gespräche mit Putin eine Waffenruhe in der Ukraine galt. Aus Ihrer Sicht, Herr Gabriel, knickt Trump vor Putin ein? Schließlich hatte er Putin ja ein Ultimatum gestellt. Bis vergangene Woche Freitag sollte Waffenruhe in der Ukraine herrschen. Ansonsten werde er die russischen Handelspartner mit Zöllen sanktionieren.
Ich finde das schwierig zu beurteilen. Beide werden ihre Gründe dafür haben, dass sie jetzt doch versuchen zusammenzukommen. Ich meine, das von außen zu beurteilen, man kann immer die Messlatte zu Recht hochlegen und sagen, ohne Waffenstillstand machen eigentlich solche Gespräche keinen Sinn. Auf der anderen Seite merken wir doch, dass wir in einer Sackgasse sind und dass Herr Putin weder mit den Europäern verhandeln will, noch direkt mit Herrn Zelensky. Wenn man also sagt, wir brauchen aber diplomatische Initiativen, dann müssen wir die haben, die wir kriegen können. Und das ist zurzeit erstmal nur die zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Russischen Föderation, zwischen Putin und Trump. Dass andere Formate besser wären, dass sie den ukrainischen Interessen eher dienen würden und dass die Europäer dabei natürlich eine Rolle spielen müssten, steht außer Frage. Aber wenn die nicht in unserer Reichweite sind, weil einer von beiden sagt, wir machen das nicht, dann glaube ich, wäre es keine gute Idee, von unserer Seite aus jetzt das Treffen in Frage zu stellen. Wir müssen mit dem leben, was möglich ist.
Also würden Sie sagen, das ist realpolitischer Pragmatismus, den Trump da betreibt?
Ja, was soll er sonst machen? Und es wird auch natürlich in Russland eine Bedeutung gehabt haben, und zwar nicht so sehr die Ankündigung Amerikas, weitere Sanktionen zu beschließen, sondern die Ankündigung Amerikas gegenüber denen schärfere Sanktionen zu beschließen, die mit Russland nach wie vor in einem engen wirtschaftlichen Austausch sind. Also nicht mal die Rüstungsgüter liefern, sondern die, die überhaupt mit Russland einen Austausch haben. Das sind Brasilien, das ist Indien, das ist China. Diese Länder wehren sich natürlich gegen diesen amerikanischen Druck. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird es auch genug Kanäle geben solcher Länder nach Russland und sagt, Leute, dieser Krieg hier wird langsam zur Belastung für uns alle. Beendet den mal oder sucht nach Möglichkeiten, da rauszukommen.
Bei dem Treffen in Alaska werden weder die Europäer noch die Ukraine dabei sein. Allerdings soll es heute eine Videokonferenz geben, initiiert von europäischen Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien, an der sowohl der ukrainische Präsident als auch Trump und sein Vize J.D. Vance teilnehmen. Lässt sich daraus ableiten, dass Europa sehr wohl Gewicht bei dem Trump-Putin-Gespräch hat, auch wenn es nicht mit am Tisch sitzt?
Na, erstmal ist es ein diplomatischer Hinweis darauf, dass die Amerikaner kein Interesse daran haben, einen völligen Bruch zu ihren Alliierten zuzulassen. Ja, also ob das wirklich Einfluss hat auf die Verhandlung, auf die Verhandlungsergebnisse, auf die Verhandlungstaktik, da wäre ich vorsichtig. wir Europäer sind aus der amerikanischen Sicht Zuschauer. Denn wir können schon mit Donald Trump keine europäischen Zollabkommen in unserem Interesse schließen, sondern müssen hinnehmen, dass diese Abkommen gegen uns geschlossen werden, gegen unsere Interessen, und müssen dann auch noch Bravo dazu rufen. Wieso sollte er sich ausgerechnet in dieser Frage von den Europäern reinreden lassen? Ich glaube, es ist erstmal nichts anderes als eine diplomatische Geste, aus der mehr werden kann. Klar, man kann sich ja vielleicht sogar vorstellen, dass Zelensky in Alaska vor Ort ist, aber nicht mit den beiden Präsidenten gemeinsam in einem Raum, sondern vielleicht mit Trump oder mit Putin an unterschiedlichen Orten redet. All das sind ja Möglichkeiten, die derzeit erörtert werden. Zu was ist Amerika bereit? Zu was ist Putin bereit? Und finden die beiden einen Weg, bei dem sozusagen der Waffenstillstand endlich in greifbare Nähe kommt und bei der Vorschläge entwickelt werden, bei denen die Sicherheitsinteressen beider Seiten eine Rolle spielen? Denn das ist ja das einzige Problem. Wir reden ja nicht über Land gegen Frieden in Wahrheit, sondern wir haben zwei Gegner, die der Auffassung sind, das, was der jeweils andere will für seine Sicherheit, gefährdet die eigene. Das denken die Ukraine über die Russen und die Russen über die Vorschläge der Ukraine. Und wie ist der Weg, der gegangen werden kann, damit die Sicherheitsinteressen sowohl der Ukraine gewährleistet werden, ohne dass das gleichzeitig zu 100% den russischen Sicherheitsinteressen widerspricht? Gibt es da einen Weg? Darüber, das ist eine super schwer zu beantwortende Frage, aber darüber muss man eigentlich verhandeln.
Über den Weg zu einer möglichen Lösung hat jetzt der NATO-Generalsekretär Mark Rutte gesagt, in territorialen Fragen sei es wichtig, zwischen einer de facto und einer de jure Anerkennung zu unterscheiden. Eine mögliche Einigung könne etwa festhalten, dass Russland faktisch bestimmte Gebiete kontrolliere, ohne dass diese Kontrolle rechtlich akzeptiert würde. Heißt das, Herr Gabriel, die Ukraine wird eine russische Besatzung in Teilen des Landes akzeptieren müssen?
Naja, das ist doch nichts Neues. Die Diskussion darüber, ob man im Zweifel in der Ukraine sogar bereit sein muss, de facto die Herrschaft Russlands über einen Teil des ukrainischen Territoriums zu haben, weil man damit dem Morden und Töten und Zerstören ein Ende bereitet, das ist ja keine Erfindung von Mark Rutte, sondern diese Diskussion gibt es seit Monaten und die gibt es auch in der ukrainischen Gesellschaft. Das wird aber nicht der Beginn sein. Was will man von Zelensky erwarten? Dass er reingeht und den größten Preis, den er bezahlen kann, nämlich den Verlust an Kontrolle über das in der ukrainischen Verfassung vorgesehene Territorium der Ukraine aufzugeben, das wird ja nicht der Fall sein. Sondern so etwas kann dann am Ende, wenn man eine Konstruktion gefunden hat, unter der das geht, kann eine Möglichkeit sein. Das ist ja sozusagen die Nord- und Südkorea-Idee, die da viele immer haben. Im Übrigen zeigt die Verhandlungen in anderen Konflikten der Welt, dass wahrscheinlich außerhalb der laufenden Kameras sehr viel mehr geschehen muss und an Backtracks existieren muss, bei denen Verhandlungsergebnisse, die man dann öffentlich präsentiert, erstmal vorbereitet werden müssen. Das scheint mir ja trotz der intensiven amerikanischen Bemühungen bis heute nicht der Fall zu sein.
Können Sie das genauer erklären?
Es ist ja, wenn Sie mal zurückgehen in die bundesdeutsche Entwicklung, die Verhandlungen zwischen Willy Brandt und der damaligen Sowjetunion über die Frage, wie schaffen wir eigentlich eine Spannungspolitik? Wie kommen wir am Ende in Helsinki zu einer Sicherheitsarchitektur, die die Sowjetunion akzeptiert und der Westen auch? Da ging es ja um nicht Handel durch Wandel, sondern Wandel durch Annäherung. Wir akzeptieren die Grenzen oder Neiße-Grenze und ihr Russen, ihr Sowjets, müsst den Helsinki-Menschenrechtskorb akzeptieren. Dafür hat es jahrelang davor Backchannels gegeben, wo ohne die öffentliche Aufmerksamkeit, ohne laufende Kameras, die Unterhändler in einem sehr engen Kontakt und Austausch waren. Das gibt es ja jetzt auch von Amerika mit Russland, aber offensichtlich noch nicht so weit und meistens auch nicht so geheim, dass es nicht öffentlich wird. Ich glaube, das muss parallel dazu passieren. Man darf nicht die naive Vorstellung haben, da treffen sich jetzt zwei Präsidenten und dann wird die Lösung gefunden. Das glaube ich nicht.
Aber alles in allem können wir mit dem Freitag in Alaska die Hoffnung verbinden, dass es einen Schritt hin zu einer friedlichen Lösung für diesen Konflikt gibt?
Eine Lösung, die das Töten beendet, das Ende der kriegerischen Handlungen sich zum Ziel nimmt, das ist noch nicht Frieden. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Aber ohne die Abwesenheit von Krieg ist überhaupt kein Frieden zu erreichen. Und jetzt erstmal sich auf den Weg zu machen, den Krieg einzufrieren, zu beenden, partiell, wo immer möglich, zurückzudrehen. Das ist das, worauf es jetzt ankommt. Ich glaube nicht, dass wir sehr schnell mit Russland wieder in eine Debatte bekommen, wie man eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur aufbauen kann. Das wird lange dauern. Aber ich glaube schon, dass man Hoffnung haben kann, dass dieses Gespräch weitere, kleinere und größere Schritte ebnet, um zu einer Beendigung dieses täglichen Sterbens zu kommen.
Herr Gabriel, ich danke Ihnen sehr, dass Sie diese Gedanken mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, alles Gute.
Pioneers freuen sich mitten im Sommer schon auf den Herbst. Dann geht das The Pioneer Team wieder auf Tour. Am 15. September in Berlin startet der zweite Teil unserer Celebrating Democracy Tour. Wir bringen unseren Live-Journalismus auf die Bühne. Freuen Sie sich auf einen Abend mit Interviews, Musik und vertrauten Stimmen aus dem Pioneer-Kosmos. Gabor Steingart und Chelsea Speaker werden natürlich dabei sein, Aleph Doğan und Jörg Thaddäus sowie spannende Gäste. In Berlin besuchen uns die Ex-First Lady Bettina Wulff und der Ökonom Professor Lars Feld. In München ist Telekom-CEO Tim Höttges auf der Bühne und die Essener erleben den Schauspieler Jan-Josef Liefers. Wir kommen auch noch nach Düsseldorf und Erfurt. Alle Infos und den Link zu Ihren Tickets finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die US-Verbraucherpreise ein Thema. Die Hintergründe hat Anne Schwedt an der Wall Street. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, die neuen Inflationsdaten aus den USA fielen weniger schlimm aus als erwartet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Juli nur um 2,7% im Jahresvergleich. Das ist weniger, als Ökonomen befürchtet hatten. Im Juni lag der Wert ebenfalls bei 2,7%. Die Kerninflation lag bei 3,1%, damit etwas höher als zuletzt, aber die Preissteigerungen blieben insgesamt moderat. Für Auftrieb sorgte vor allem der Bereich Wohnen, während Lebensmittelpreise stabil blieben und Energie sogar um 0,1% sank. Die Zölle von Präsident Trump zeigen bisher eher punktuelle als flächendeckende Wirkung. Einige empfindliche Produkte verteuerten sich zwar etwas, zum Beispiel Möbel und Haushaltswaren mit plus 0,7%. Bei anderen wie Kleidung oder importierten Konserven blieb der Einfluss aber überschaubar. An den Märkten sorgten die Zahlen für Erleichterung. Die Börsen legten direkt zu und S&P 500 und Nasdaq erreichten sogar neue Rekorde. Fast alle Marktteilnehmer sehen jetzt eine Senkung der Zinsen im September, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass es in einer Nische der Historiker-Community gerade richtig zur Sache geht. Man könnte auch sagen, es geht um die Wurst. Denn das thüringische Erfurt und das bayerische Regensburg befinden sich in einem handfesten Bratwurstbeef. Bisher verstand sich Regensburg als erster Ort, an dem die Bratwurst historisch erwähnt wird. Das Restaurant Wurstkucherl schmückt sich mit dem Titel Älteste Bratwurststube der Welt. Im Jahr 1378 wurde hier das erste Mal ein Gericht von einem Koch beschrieben, das von Historikern als Bratwurst interpretiert wurde. Auftritt Erfurt 2025. Historiker forschten hier über eine mittelalterliche Brücke und fanden, wonach sie gar nicht suchten. Eine Urkunde über einen Stand, an dem Wurst und gebratenes Fleisch verkauft wurden, und zwar von 1269, also mehr als 100 Jahre vor dem Regensburger Bratwurstkoch. Der Fall ist klar, könnte man meinen. Erfurt ist die offizielle Bratwurst-Geburtsstätte. Doch so einfach ist es nicht. Denn der exakte Begriff Bratwurst, der taucht erstmals 1404 in Aufzeichnungen in Arnstadt in Thüringen auf. Eine Bratwurst war damals zum Preis von einem Groschen käuflich zu erwerben. Für den Chef des Bratwurstmuseums Mühlhausen, ebenfalls in Thüringen, ist die Erwähnung des Begriffs Bratwurst der einzige Nachweis, der wirklich zählt. Er sagte dem Spiegel, alle anderen Herleitungen, die Orte, an denen Würste und gebratenes Fleisch verkauft wurden, mit der Bratwurst gleichzusetzen, funktionieren, Zitat, über einen Dreisatz. Erfurt gegen Arnstadt gegen Regensburg also. Und was ist denn eigentlich mit Nürnberg?
Also wenn ich sozusagen meine Henkersmahlzeit nehmen müsste, wären es Nürnberger Bratwurst. Kennt ihr Nürnberger Bratwurst? Das sind die kleinen, manchmal gibt es sie auch außerhalb im Hotel. Nürnberger Bratwurst ist das Beste, was es gibt.
Die Heimatstadt von Markus Söder und seiner Lieblingsbratwurst stritt sich bereits vor 25 Jahren mit den Regensburgern um das älteste Bratwurstlokal. Die Regensburger gingen als Sieger hervor. Sie hatten damals die besseren historischen Beweise parat. Letztendlich aber ist es nicht wichtig, wer die älteste hat, sondern die leckerste. Alles andere ist Wurscht.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass manche Chinesen so gestresst sind, dass sie zu wirklich skurrilen Entspannungsmethoden greifen. Wir leben in einer schnelllebigen, fordernden Welt. Ständig prasseln über diverse Bildschirme zahllose Reize auf uns ein. Um Stress abzubauen, versucht der moderne Mensch daher, runterzukommen. Angespannte Manager haken Sand in Mini-Zen-Gärten auf ihrem Schreibtisch und Stricken ist bei Frauen wieder im Trend, um nervöse Hände zu beruhigen. In China wählt so mancher aktuell einen recht infantilen Weg. Und zwar den guten alten Schnuller. Was Babys beruhigt, denken sich die gestressten Chinesen, kann auch im Erwachsenenalter nicht schaden. Und so nuckeln sie sich in einen Zustand der Ruhe. Diverse chinesische Online-Shops bieten die Schnuller in Erwachsenengröße an und preisen ihre Vorteile. Der Schnuller hilft beim Einschlafen oder bei der Entwöhnung von der Zigarette. Auch beim hiesigen Amazon sind Modelle für Erwachsene zu finden, in schlichtem Schwarz oder Rosa, aber auch aufwendiger mit Glitzersteinchen oder in dreidimensionalem Elfendesign. Humanwissenschaftler sind kein Fan von dem Trend. Zahnärzte warnen, schon ein Jahr Nuckelei könne zu Zahn- und Kieferfehlstellungen führen. Und auch Psychologen sehen in der Schnuller-Methode eine Flucht in einen kindlichen Zustand, um sich der Wirklichkeit zu entziehen. Die Realität, sie lässt sich zwar nicht schön nuckeln, aber der Morgen, der lässt sich mit Musik verschönern. Und dieses Mal sogar schnullerkompatibel.
Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und der geht Boogie. Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es...
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt. Denn beide sind so mollig rund und wohlgenährt und singen... Doch wenn mal so ein Baby dir und mir gehört, werd ich es sein, der täglich es spazieren fährt. Dann sing ich mit dem Babylein den Babysitter-Song und der geht.
Boogie.